Deutschlandfunk Kultur heute
mit Beatrix Novi. Wie politisch war Keith Haring? War das goldene Zeitalter wirklich golden? Ist Restitution von kolonialem Raubgut die einzige Lösung? Wie tanzt die Semperoper Pina Bausch? Wird alles nach Möglichkeit beantwortet in dieser Sendung. Aber zunächst erfahren Sie, was Käthe Kollwitz nach Los Angeles verschlagen hat. Dort existiert eine sehr große Kollwitz-Sammlung. 650 Werke werden jetzt im Getty Center gezeigt. Und das Besondere, ein einziger Sammler hat das möglich gemacht. Wie er auf die deutsche Künstlerin gestoßen ist, das unter anderem hat Katharina Wilhelm von ihm erfahren.
Eine Mutter verzweifelt an dem Tod ihres Kindes. Ein Elternpaar kniend vor Kriegsgräbern. Ein Selbstporträt einer Frau, gezeichnet von Trauer und Krieg. Käthe Kollwitz' Werke sind ausdrucksstark, Zeitzeugen einer deutschen Gesellschaft im späten 19. sowie frühen 20. Jahrhundert. 650 Werke von Kollwitz sind nun in Los Angeles im Getty Center zu sehen. Es ist die größte Sammlung von Kollwitz' Werken in den USA, alle zusammengesammelt von Privatmann Richard Sims.
I was interested in the trials.
Ich interessiere mich für die menschlichen Dramen, für Krieg, Armut, Alkoholismus, alles, was dazugehört. Ich hatte vorher Werke von Albrecht Dürer gesammelt, Rembrandt und afroamerikanische Kunst. Und dann Kollwitz. Richard Sims ist Zahnarzt, mittlerweile in Rente. Als Kind wollte er Maler werden, verrät er. Seine Großmutter riet ihm aber dazu, Arzt zu werden. Seine Leidenschaft für die Kunst lässt den in den Südstaaten geborenen Afroamerikaner aber zu einem der passioniertesten Sammler, der deutschen Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz werden.
The first Kollwitz I bought was...
Angefangen habe alles mit einem Triptychon, das er erworben hat. Auf der einen Seite ein sterbendes Mädchen im Schoß seiner Mutter, erzählt er.
And her child is, has her head in the lap.
Kollwitz, geboren 1867, wuchs in einem sozialistisch geprägten Umfeld auf. Viel Beachtung erfährt sie 1889 mit ihren Radierungen, die einen Weberaufstand zeigen. Sie erhält zahlreiche Preise, lehrt an der Preußischen Akademie der Künste als erste Frau überhaupt. Ihre kraftvollen Darstellungen des menschlichen Körpers nutzt sie, um Trauer, Wut und Verzweiflung zu zeigen. Vor allem Frauen und Mütter spielen immer wieder eine Rolle. Unter anderem der Tod ihres eigenen Sohnes während des Ersten Weltkrieges lässt Kollwitz noch politischer werden. Sie entwirft Flugblätter und Plakate, unter anderem für die KPD. Diese Politisierung sei in der Kunstwelt auch umstritten gewesen, erklärt der Kurator der Ausstellung Luis Marchisano.
The early reception of Kollwitz, curators who were, especially those who were conservative and didn't really appreciate the content of Kollwitz's work.
In der frühen Rezeption von Kollwitz gab es auch viele konservative Stimmen, viele Kuratoren, die den Inhalt ihrer Bilder nicht mochten, aber nicht anders konnten, als sie zu schätzen und zu lieben, weil Kollwitz Technik so gut war. Die Sammlung im Getty Center zeigt den Prozess von Zeichnungen zu Lithografien, zu Holzschnitten, von Drucken, Versuchen und Neuanordnungen, wie zum Beispiel bei dem Holzschnitt In Memoriam Karl Liebknecht zu dessen Tod. Privatsammler Sims habe es geschafft, Drucke zu bekommen, bei denen handschriftlich von Kollwitz persönlich festgehalten wurde, ob sie mit ihren Arbeitsschritten einverstanden war oder ob nachgebessert werden musste.
So what we see here is Kollwitz's commitment to producing masterpieces.
Was wir hier sehen, ist das Engagement von Kollwitz, Meisterstücke zu produzieren, meint der Kurator. Einen großen Teil seiner Sammlung konnte Sims sogar direkt den Enkeln von Kollwitz abkaufen, die er 1979 getroffen hatte. Das mache die Sammlung so außergewöhnlich und Richard Sims zu einem der wichtigsten Sammler von Kollwitz-Werken, so Marchisano. Der Entschluss, seine Werke dem Getty Center vollständig zu schenken, sei ihm nicht schwer gefallen, obwohl er etwa 50 Jahre lang mit großer Leidenschaft hinter Käthe Kollwitz-Werken hinterherjagte, kann er sie nun gehen lassen.
I can't take it with me. And it has to go someplace.
Denn da, wo ich hingehe, sagt er, kann ich sie ohnehin nicht mitnehmen.
Käthe Kollwitz und wie sie nach Los Angeles kam, das war ein Bericht von Katharina Wilhelm. Die Grenzen der politischen Kunst oder was sich dafür hält, sind in den letzten Jahren ziemlich weit vorangeschoben worden. Ein Projekt des Zentrums für politische Schönheit hat das gerade wieder klargemacht. Die Asche von Ermordeten der Nazis zum Kunstobjekt machen wollen, das hat aufgerüttelt. So viel haben die Reaktionen des Zentralrats der Juden dann auch gezeigt. Fraglich ist, ob brachial erwirkte Aufmerksamkeit heute mehr bewirkt als politische Kunst oder künstlerischer Aktivismus von einst, als das meiste noch auf Leinwand stattfand. Der 1990 jung verstorbene Künstler Keith Haring schuf auch Skandale, etwa mit der Darstellung einander liebender Männer. Seine komikhaften Bildaussagen waren klar und eindrücklich. Etwa eine riesenhafte schwarze Figur wehrt sich gegen die kleine Weiße, die sie an der Leine hält. Südafrika in ein paar Strichen. Herings strichmännchenartige Figuren sind weltbekannt. Das globale Merchandising auf Kaffeetassen, Anhängern, Schreibheften hat sie seinerzeit manchem auch verleidet. Dabei waren sie nur Teil eines riesigen Werks. Wandmalereien, Gemälde, Aktionen im öffentlichen Raum. 1990 starb der Künstler mit 31 Jahren an den Folgen seiner HIV-Infektion. Das Beaux-Arts in Brüssel widmet ihm nun eine große Ausstellung. Anja Reinhardt hat sie gesehen und ich habe sie gefragt, ob Herings Werk noch oder wieder aktuell ist.
Also ich glaube, wenn man an das Wort Krise denkt, dann kann man schon sagen, dass es sowas wie ein Comeback fast gibt von Keith Haring und von seiner Aktualität. Also wenn wir uns mal vergegenwärtigen, die 80er Jahre waren natürlich insofern sehr krisenhaft, als dass der Kalte Krieg immer noch andauerte, als dass gerade in New York, wo Keith Haring gewirkt hat, dass die AIDS-Epidemie ausbrach und auch die Verteilung zwischen Arm und Reich, nicht nur in New York, sondern auch global gesehen, unglaublich ungerecht war. Und das haben wir eigentlich heute wieder, dieser Zustand der Krisenhaftigkeit. Und Keith Haring hat ja sich doch durchaus als politischen Aktivisten, als künstlerischen Politaktivisten gesehen, hat versucht, mit diesen Figuren, die man ja sofort wiedererkennt, eben eine universelle Sprache zu finden und dagegen anzukämpfen. Mit unglaublich viel Humor, was vielen künstlerischen Aktivisten heute möglicherweise auch fehlt. Und das haben die Leute einfach verstanden. Und das versteht man heute immer noch. Insofern wirkt auch das, was man sieht in Brüssel im Beaux-Arts, unglaublich aktuell.
Keith Haring hatte ein kurzes Leben, deswegen auch nur ein kurzes Schaffen. Gibt es eine Entwicklung in diesem Schaffen, die in der Ausstellung nachzuvollziehen ist?
Das ist eigentlich wirklich sehr schön aufgebaut in dieser Ausstellung. Also man sieht so in dem ersten Raum, in den man reinkommt, also man muss nochmal sagen, da hängen über 80 Werke. Das ist schon wirklich eine große Retrospektive. Sieht man so diese Anfänge, wie er auf der Suche ist nach dieser Sprache. Da spielt Kalligrafie eine große Rolle. Er versucht, Zeichensysteme zu entwickeln, die am Anfang doch noch sehr abstrakt sind. Und er findet dann so den Weg auch über sozusagen die Methode des abstrakten Expressionismus, also seinen Körper auch einzusetzen, während er malt, während er große Bilder malt, wie Jackson Pollock, die auf dem Boden liegen, über das, was letztendlich dann wir von Keith Haring kennen, diese Figuren, die immer wiederkehren, ob das jetzt zum Beispiel der bellende Hund ist oder das kriechende Baby. Und das kann man anhand dieser Ausstellung sehr gut nachvollziehen. Man weiß natürlich nicht, wie Sie schon eben sagten, er ist mit 31 Jahren an den Folgen seiner HIV-Infektion gestorben, was dann noch gekommen wäre. Interessant finde ich, dass am Ende, als er ja auch schon weiß, dass er sterben wird, da so eine Komponente reinkommt, die ganz viel mit Bruegel und Hieronymus Bosch und ja, apokalyptischen Szenarien zu tun hat. Das war mir so vorher gar nicht bekannt und das finde ich eine sehr interessante Sache.
Sie haben eben über diese Wiedererkennbarkeit schon gesprochen und das war für viele lange Zeit ein Argument, ihn eigentlich gar nicht unter Kunst einzuordnen. Also nicht nur bei Laien, das war wohl auch bei vielen Kunstexperten so.
Ja, ich glaube, dadurch, dass er in den letzten 20 Jahren vielleicht auch gar nicht so auf dem Tableau war, dass man ihn, ich will nicht sagen vergessen hat, aber vielleicht, dass er nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, ist das einmal
eine Sache. Das hat ihm gut getan.
Ja, das hat ihm sicherlich gut getan. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch noch mal daran erinnern, in welcher Zeit Keith Haring gewirkt hat. Und das waren ja vor allen Dingen die 80er Jahre. Das war die Zeit von Ronald Reagan. Und weil ich gerade eben über AIDS gesprochen habe, die Politik hat nichts gemacht. Und Keith Haring hat versucht, mit seiner Verbreitung, die ja für ihn ganz wichtig war, er wollte, dass alle Leute das sofort erkennen. Er wollte nicht zu den Leuten, die dem Kunstbetrieb angehören, hingehen, sondern er wollte die Leute ansprechen, die in der Bronx leben, die in Harlem leben, die mit Kunst eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen die hohe Verbreitung, das war für ihn ganz wichtig. Er dachte tatsächlich, er als Künstler hat diesen Auftrag, auf bestimmte Probleme einfach hinzuweisen. Und ich glaube, das ist ihm gelungen.
Nennen Sie doch mal ein Beispiel für so ein gelungenes Werk.
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Das sind eben letztendlich nicht die einzelnen Werke, es sind die Figuren, die immer wiederkehren. Mhm. Egal, ob das jetzt die Paare sind, bei denen man ja auch gar nicht erkennen kann, ob das Männlein oder Weiblein ist, die sich umarmen, ob das sehr symbolhafte Werke sind, wie das Dreieck zum Beispiel, das die Nationalsozialisten ja benutzt haben, um Homosexuelle zu kennzeichnen, mit denen er eben auf auch die Ausgrenzung von Homosexualität aufmerksam gemacht hat. Also es geht gar nicht so sehr um einzelne Werke, es geht wirklich um wiedererkennbare Ikonen, die er geschaffen hat.
Und ist das, was Sie als das Bleibende in seiner Kunst definieren würden?
Ja, ich glaube, es ist ihm tatsächlich gelungen, eine Art universale Sprache zu finden, die man tatsächlich sofort erkennt und die man eben auch versteht.
Sagt Anja Reinhardt über die Ausstellung mit Werken von Keith Haring in Brüssel. Jahrhundertelang kümmerten sich herzlich wenig Leute um das Schicksal der Menschen, die weit entfernt von den blühenden europäischen Handelszentren der Neuzeit lebten, deren Blüte sie aber ermöglichten, die afrikanischen Sklaven. Freiheit, brüderlich, Gleichheit nicht für sie. Im 21. Jahrhundert kommt nun die Frage auf, hat das goldene Zeitalter in den Niederlanden, jetzt im Rembrandt-Jahr präsenter denn je in seiner Pracht und Schönheit, seinen Namen noch verdient? Wie war dieses Zeitalter für die, die in Gruben, Äckern oder Tretmühlen dafür starben? Und darf man die Namen der damals im Zeitgeist befangenen Täter noch auf Straßenschildern ehren? Es geht jetzt um die Begriffe. Ein ergiebiges Thema. Zum Beispiel, wo beginnt die Kehrseite des politischen guten Willens, nämlich die drohende Geschichtsausmerzung? Kerstin Schweighöfer erlebt in den Niederlanden die Diskussion gerade mit.
So kleine 5 Minuten Schlaupe.
Wie viele niederländische Städte hat auch Utrecht eine J.P. Koenstraat, benannt nach dem Generalgouverneur der Vereinten Ostindischen Handelskompanie VOC. Er starb 1629 in Batavia, dem heutigen Jakarta. In der Utrechter J.P. Koenstraat thront sogar eine Büste von ihm.
Wir stehen hier bei dem Borstbild von J.P. Koen in der J.P. Koenstraat.
Da oben, sagt Rens Bleinberg und weist auf eine Nische im Giebel eines Backsteinhauses. Der Utrechter Kulturhistoriker ist ein Stadtführer ganz besonderer Art. Er lädt Neugierige zu Aufklärungsspaziergängen ein, die den Niederländern die Schattenseiten ihres goldenen 17. Jahrhunderts bewusst machen sollen. Auch in anderen Städten finden solche Führungen inzwischen statt. Denn viele Straßen sind nach Herrschern und Eroberern benannt, die als nationale Helden verehrt werden, aber nach heutigen Maßstäben vor ein Kriegsverbrechertribunal gehören würden. Zu denen zählt auch J.P. Koen, einer der mächtigsten Männer der Kolonialzeit und einer der grausamsten.
Und danach haben sie sicher 10.000 Menschen.
J.P. Koen hat auf den indonesischen Banda-Inseln mehr als 10.000 Menschen ermorden lassen, um der Vereinten Ostindischen Handelskompanie das Gewürzmonopol zu sichern. Aber das wusste bis vor kurzem kaum jemand. Inzwischen aber wird in vielen Städten darüber diskutiert, umstrittene Helden von ihren Sockeln zu holen und Straßen andere Namen zu geben. In Amsterdam hat sich eine J.P. Koen-Schule umbenannt. Sie wollte nicht länger den Namen eines Massenmörders tragen. In Rotterdam sucht das Witte de Witt-Zentrum für zeitgenössische Kunst nach einem neuen Namen, da auch Witte de Witt ein umstrittener Held der Kolonialgeschichte ist. Und in diesem Herbst sorgte das Amsterdam-Museum, wie sich das Geschichtsmuseum von Amsterdam nennt, für Schlagzeilen. Dort wird der Begriff »Goldenes Zeitalter« nicht länger verwendet, weil er viel zu einseitig sei, weil der unglaubliche Reichtum, den der Gewürzhandel der jungen Republik damals bescherte, ohne Sklaven nicht möglich gewesen wäre. Und damit auf viel Leid, Elend und Unrecht beruhe. Dennoch brach nach der Ankündigung des Museums ein Sturm der Entrüstung los. Am lautesten schimpften erwartungsgemäß die Rechtspopulisten. Thierry Boudet vom Forum für Demokratie, der als intellektuelle Ausgabe von Geert Wilders gilt und gerne mit seiner Bildung prunkt, sprach von Oikophobie, also von Ablehnung der eigenen Kultur.
Ich nenne das Oikophobie, ein Art Weg mit uns Mentalität.
Alles, was zu uns gehört, soll uns genommen werden, so Boudet. Wir müssen stolz sein auf diese Zeit, auf Künstler wie Rembrandt, auf unsere Handelsschiffe, die alle Weltmeere befahren haben. Davon dürfen wir uns nicht distanzieren. Im Gegenteil, das müssen wir weitervermitteln.
Da müssen wir nicht Abstand von nehmen, das müssen wir erst austragen.
Auch die rechtsliberale Regierungspartei VVD von Premierminister Mark Rutte zeigte sich erschüttert. Erst die Straßen, dann die Denkmäler und nun ein ganzes Jahrhundert, empörte sich ein VVD-Abgeordneter.
Erst mussten de straatnaambordjes weg, toen de standbeelden en nu de hele Gouden Eeuw.
Wat een onzin is dit, ja.
Was für ein Unsinn, befand selbst Premierminister Rutte und rang sichtlich um Worte.
Ja, daar kan ik echt helemaal niks mee. Nee, ja.
Schule macht die Entscheidung des Amsterdam-Museums vorerst aber nicht. Andere Museen belassen es bei einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, ohne gleich den Begriff goldenes Zeitalter aus dem Wortschatz zu verbannen. In der Nieuwe Kerk in Amsterdam läuft derzeit eine Ausstellung über die frühere Kolonie Suriname. Eine Präsentation auf Augenhöhe, loben die Kritiker, ohne belehrenden oder herablassenden Ton. Das Museum Loon, ebenfalls in Amsterdam, sucht den Dialog. Nachfahren von Sklaven sprechen mit Nachfahren von Sklavenhaltern. Und auch im Amsterdamer Rijksmuseum findet im nächsten Herbst eine große Ausstellung über die Sklavenzeit statt.
Und dass die eine Schattenseite hat.
Natürlich habe das goldene Jahrhundert seine Schattenseiten, so Direktor Taco Dibbets. Aber deshalb müsse ja nicht gleich der Begriff aus den Geschichtsbüchern verschwinden. Kein Zweifel, das Thema wird die Niederländer weiterhin beschäftigen. Und der Begriff goldenes Zeitalter zumindest nicht mehr ganz so unbefangen und gedankenlos wie bisher benutzt werden.
Berichtet Kerstin Schweighöfer. Es war eine Frage der Zeit, bis die Rückseite des goldenen Zeitalters zum Streit einladen würde. Das Rembrandt-Jahr bot sich ja da an. Es war aber auch eine Frage der Zeit, bis die Debatte zum Umgang mit kolonialen Sammlungen hierzulande differenzierter werden würde, etwa sich nicht auf das Generalmotto beschränken, alles zurückgeben und zwar sofort. Die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy trat 2017 aus dem Expertengremium des Berliner Humboldt-Forums aus mit der Begründung, mehr als die Bedeutung eines Objekts am Herkunftsort interessiere sie, wie viel Blut von einem Kunstwerk tropft, wie viel wissenschaftlicher Ehrgeiz und wie viel archäologisches Glück. Und vielfach wurde kritisiert, dass gerade die Betroffenen aus den Herkunftsländern, den Museen, Zivilbevölkerung oder Volksstämme bei der Debatte um den Umgang mit kolonial Gesammelten außen vor blieben. Nun hat Benedikt Savoy an der TU Berlin eine internationale Konferenz zur Translokation von Kunstobjekten organisiert. Ein Tenor dieser Veranstaltung, eine systematische Restitution der vom Herkunftsort entfernten Kunstwerke, sei der falsche Ansatz. Das hat jedenfalls Cornelius Wühlenkemper bei dieser Konferenz erfahren.
Auf welchen Wegen Kunstgegenstände in deutsche Museen gelangten, zeigte der Kunsthistoriker Sebastian Willert. Im Panel über die juristischen Aspekte der Restitutionsdebatte sprach er von der Fassade des jordanischen Wüstenschlosses von Manshatta. Obwohl das Osmanische Reich Ende des 19. Jahrhunderts strenge Gesetze gegen die Ausfuhr von Kunstobjekten erließ, fand die Fassade aus dem 8. Jahrhundert unter Sultan Abdülhamid II. 1904 seinen Weg nach Preußen.
Das ist natürlich ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass Archäologen versuchten, den Einfluss über Wilhelm II. Zu generieren, um im Sinne von persönlichen Geschäften zwischen den Monarchen eben dieses Objekt zu erhalten. Und Osman Hamdi Bey wurde als Generaldirektor der Istanbuler Museen umgangen, wurde nicht informiert zunächst jedenfalls, gab dann so ein Tauschgeschäft, also Wilhelm II. Hat das Portal geschenkt bekommen von Abdülhamid II. Und hat im Gegenzug dafür Pferde von dem Gestüt Trakehner in Ostpreußen an Abdülhamid II. Geschenkt.
Die Herkunft von Sammlungsgut ist nicht immer so eindeutig zu bewerten, wie es politische Forderungen nach Restitution gern nahelegen. Das gilt etwa auch für die Botenstäbe und Justizsäbel aus dem antiken westafrikanischen Königreich Dahomey, die heute im Depot des Leipziger Völkerkundemuseums lagern. Kunsthistoriker Romuald Cibuzzo aus dem heutigen Benin betonte, dass es in der Debatte um das Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in erster Linie um eine multilaterale Zusammenarbeit zur kunsthistorischen Einordnung der Objekte geht.
On a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et beaucoup vraiment de savoir.
Für die Konservierung dieser Objekte hat man sehr viel Energie, Geld und Wissen aufgewendet. Das Ziel kann nicht eine systematische Rückführung an ihren Herkunftsort sein. Stattdessen sollten wir eine Zusammenarbeit auf die Beine stellen, bei der man gemeinsam die Objekte definiert, die man nach Benin zurückschicken kann, damit das Wissen der Vorfahren, das kulturelle Erbe an die junge Generation des Landes weitergegeben werden kann.
Continuer le savoir ancestral, le savoir classique développé dans leur culture.
Kollaboration statt systematischer Restitution, das war ein Tenor auf der Tagung über verlagertes Sammlungsgut. Besonders anschaulich zeigten das die Kulturanthropologen Andrea Scholz und Thiago da Costa de Oliveira. In enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und der indigenen Bevölkerung des Amazonasgebiets untersuchen sie spirituell aufgeladene Objekte aus dem Depot des Ethnologischen Museums Berlin. Statt über Restitution zu diskutieren, solle man zunächst den alternativen Eigentumsbegriff der Amazonas-Indigenen betrachten, forderte Andrea Scholz.
Darüber hinaus hat ja dort auch eine Geschichte stattgefunden von Kolonisierung und Missionierung und die Leute beherrschen nicht mehr die Techniken, um diese Objekte zu handeln, die spirituellen Techniken. Was dann dazu führt, dass die häufig fast schon Angst haben, diese Objekte im Depot zu sehen oder auch mit denen umzugehen und sich dann schützen müssen. Und die Vorstellung, die jetzt zurückzuholen, eine komplette Überforderung wäre. Und das auch wirklich so formuliert wird, dass das nicht in Frage kommt.
Statt der eurozentristischen Schuldaufarbeitung müsse vielmehr die heutige Situation der Bewohner am Herkunftsort im Mittelpunkt stehen, meinte auch der brasilianische Kulturanthropologe Thiago da Costa de Oliveira.
If you just give back, you kind of cut the relationship.
Wenn man die Objekte einfach restituiert, unterbindet man damit zugleich die Beziehungen zwischen den Indigenen und den Europäern, die heute die Kunstobjekte ihrer Vorfahren archivieren. Wenn man aber in der Diskussion bleibt, etwa gemeinsam Ausstellungen organisiert, bringt man die Anliegen dieser Völker an eine viel größere Öffentlichkeit. Und das hat für den täglichen Kampf der indigenen Bevölkerung am Amazonas gegen die Minderheitenpolitik der brasilianischen Regierung eine weitaus größere Bedeutung. An politischen Willenserklärungen zur Rückführung von Kulturgütern, die in rechtlich oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise an andere Orte verbracht wurden, mangelt es nicht. Die praktische Umsetzung dieser politischen Absicht stellt sich derweil als weitaus komplexer dar. Statt den Schwerpunkt allein auf die Aufarbeitung der Translokationsgeschichte zu legen, sollte man die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Herkunftsländer und die Bedürfnisse der heutigen Bewohner stärker in den Blick nehmen.
Ein Tagungsbericht von Cornelius Wüllenkämper. Iphigenie sitzt seit Jahren auf der Insel Tauris. Ihr Vater Agamemnon hat sie dahin gebracht als Schlachtopfer, um die Götter günstig zu stimmen für den geplanten Segelturn in den Krieg nach Troja. Der Göttin Diana hat das missfallen. Sie rettet Iphigenie, macht sie zu ihrer Priesterin. Hinter Agamemnons und Iphigenies Geschichte steht die verheerende Schicksalsbilanz eines ganzen Sagengeschlechtes, der Tantaliden. Ein großer Stoff. Iphigenie, das ist Theater von Euripides und von Goethe. Das ist Musik von Christoph Willibald Gluck und Tanztheater von Pina Bausch. Nun aufgeführt von der Semperoper in Dresden. Wiebke Hüßer hat dabei viel historischen Hintergrund gesehen und überhaupt hat sie das Ganze gefreut.
Iphigenie war Pina Bauschs zweite Choreografie und Inszenierung an den Bühnen der Stadt Wuppertal. Intendant Arno Wüstenhöfer, der die damals 33-Jährige gerade verpflichtet hatte, hatte auch zugestimmt, das Ballett in Tanztheater umzubenennen. Am 5. Januar 1974 war es dann soweit und dieser erste, der Iphigenie vorausgehende Abend der Kompanie, hatte Premiere. Bausch präsentierte einen deutschen und einen amerikanischen Klassiker des Aufbruchs in den modernen Tanz. Agnes de Mills herrliches Ballett Rodeo für Lasso schwingende Cowboys und Courtiots berühmtes Antikriegsballett Der grüne Tisch rahmten die wilde Uraufführung des Ensembles mit dem kurzen Titel Fritz. So veranschaulichte der Abend sehr gut die Traditionen, aus denen Bauschs Tanzkunst entstand. Jos war ihr Lehrer gewesen und wahrhaftiger tänzerischer Ausdruck sein Credo. New York hatte der jungen Stipendiatin Einblicke in den amerikanischen Modern Dance des 20. Jahrhunderts gegeben. Und Fritz zeigte nun, wo Bausch hin wollte. Die Figuren hießen kahle Frau, dicker Mann oder Mannfrau. Dominique Mercier rannte auf der Szene umher und integrierte den ihn damals quälenden Husten in die assoziative Inszenierung, als wäre jedes Geräusch Musik. In den Ohren des Publikums klang das eher nach verstörendem Aufbruch in eine ungewisse Tanzzukunft. Ein ästhetischer Schock also ging der Iphigenie voraus. Zumindest musikalisch konnten die basserstaunten Wuppertaler da aufatmen. Es erklang Christoph Willibald Glucks Oper Iphigenie auf Tauris. In der Dresdner Semperoper tanzt jetzt Aaron Watkins Semperoper-Ballett, Pina Bauschs choreografische Inszenierung, häufig Tanzoper genannt. Das ist ein weiterer historischer Schritt auf dem Weg zu einer Verteilung der Last des Erbes von Pina Bausch auf unterschiedliche Schultern. Ein sehr gesunder Prozess. Zwar ist das Tanztheater Wuppertal bis heute weltweit auf Tournee und 10 Jahre nach dem Tod von Pina Bausch kein bisschen weniger gefragt, selten aber hat ein anderes Ensemble zu Lebzeiten ein Bausch-Stück spielen dürfen. Von ihren Tanzwerken Orpheus und Le Sacre du Printemps einmal abgesehen. Sensationell war es, wie gut das Bayerische Staatsballett 2016 dann als erstes Ensemble weltweit ein spätes Baustück nachspielte und sensationell gut. Nun also glänzen die ausgezeichneten Dresdner Tänzer in Glucks Iphigenie. Und natürlich glänzen auch die Sänger, der Chor und die Sächsische Staatskapelle Dresden unter der energischen Leitung von Jonathan Darlington. Vieles an dieser 45 Jahre alten Inszenierung wirkt zeitgenössisch. Die leere Bühne, die reduzierten Kostüme, der nackte Look ohne Schuhe, ohne viel Make-up, mit viel Haut und ohne BHs. Pina Bauschs choreografischen Stil erkennt man schon an einigen ihrer gefühlvollen, mitunter auch sentimental eingetönten Signaturbewegungen. Schwingende Arme, fliegendes Haar, nach vorn gebeugter Oberkörper, erstarrtes Schreiten, angstvolles Laufen. Die ausdruckstänzerische deutsche und die amerikanische Modern Dance Tradition haben eine mitunter ungeduldig machende Patina gebildet. Man möchte diese Iphigenie weniger einen Klassiker nennen, als einen großen Schritt für die Geschichte des deutschen Tanztheaters der Pina Bausch hin zu ihrem freien, assoziativen, bilderbogenhaften, selbst erfundenen Stil. Aber auch das ist ein mehr als legitimer Grund, diese Iphigenie zu spielen. Zumal, wenn es auf so ausgezeichnete Weise geschieht.
Sehr zufrieden in Dresden, Wiebke Hüster war das. Und jetzt kommen wir wieder mal zum Literaturnobelpreis mit Susanne Lurwig.
Ja, und zwar mit einer ganz kleinen Verspätung, genau 5 Minuten hat die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ihre Nobelpreisvorlesung begonnen. Begleitet von einem warmen Applaus und dem Wohlwollen der Zuhörer hat sie ihre Rede in ihrer Muttersprache Polnisch gehalten. Diesmal durfte die Gewinnerin des Jahres 2018 vor Peter Handke sprechen. Und das war gut so, denn im Zuge der Proteste gegen die Verleihung an Handke geht Olga Tokarczuk doch vielfach unter. Der österreichische Gewinner, der gestern in Stockholm seinen 77. Geburtstag feierte, will seine Rede auf Deutsch halten. Vor 10 Minuten hatte er allerdings noch nicht begonnen und somit gibt es auch noch keine verbalen Fehltritte zu berichten. Ganz anders als auf der gestrigen Pressekonferenz, wo er auf die Frage eines Kollegen hin antwortete: Ich bevorzuge Toilettenpapier gegenüber Ihren endlos wiederholten Fragen. Man hat schon souveränere Literaten erlebt. Von Literaturgrößen hin zu einem Musikgenie zu Beethoven, dessen 250. Geburtstag im kommenden Jahr vor allem in seiner Geburtsstadt Bonn groß gefeiert werden soll. Und im Rahmen der Vorbereitung versucht nun ein internationales Team von Komponisten und Musikwissenschaftlern, mit Hilfe eines Computerprogramms Beethovens unvollendete 10. Sinfonie nun doch zu vollenden. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Eine künstliche Intelligenz soll die fehlenden Passagen im Geiste Beethovens nachkomponieren. Ganz so reibungslos, wie er hofft, funktioniert es aber wohl doch nicht, denn der Algorithmus sei unberechenbar und überrasche alle immer wieder, so Koordinator Matthias Röder. Wie das Ergebnis am Ende klingt, ist im Beethovenjahr 2020 zu hören. Nora Bossong, die hat bereits am gestrigen Abend den Kranicher Literaturpreis erhalten. Ihr aktuelles Buch Schutzzone entmystifiziert die Welt der Hilfsorganisationen und Diplomaten anhand des Schicksals einer jungen UN-Mitarbeiterin. Und dafür hat sie das Preisgeld von 30.000 Euro verdient.
Damit ist Kultur heute zu Ende. Gleich nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema: die SPD will raus aus Hartz IV. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Beatrix Novi. Ich wünsche noch einen guten Abend.